Und manchmal fühlt es sich tatsächlich auch so an, als ob wir zuhören und gar nichts weiter von uns erwartet wird. Und das ist manchmal schwierig zum Aushalten, aber mit Zuhören fängt es eigentlich immer an.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Himmel und hier, dem Podcast, der die großen Fragen des Lebens dorthin holt, wo wir alle stehen, mitten in den Alltag. Wir befinden uns in unserer ersten Staffel rund um das Thema Zuhören. Beim letzten Mal haben wir die Stille auf dem Pilgerweg gesucht. Heute machen wir das genaue Gegenteil. Wir gehen dorthin, wo es laut, hektisch und manchmal auch ziemlich hart ist, mitten in die Großstadt. Meine heutige Gästin ist Lisa Hillenbrand. Sie arbeitet als Streetworkerin für die Teestube Komm in München und sucht die Menschen dort auf, wo viele andere lieber wegschauen, auf der Straße. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, Lisa, und bei uns bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir loslegen, auch heute ein kurzer Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, da wir in diesem Podcast ja oft über sehr persönliche Haltungen und emotionale Themen sprechen, sind meine Gästin und ich auch heute beim vertrauten Du. Lisa, bevor wir jetzt gleich tief in deinen Arbeitsalltag und die Kunst des Zuhörens auf der Straße eintauchen, möchten wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Dafür habe ich unser kleines Ritual mitgebracht. Ich gebe dir 3 halbe Sätze vor und du beendest sie bitte einfach ganz spontan. Wenn ich morgens meine Schicht beginne und auf die Straße gehe, ist mein erster Gedanke meistens?
Also idealerweise keiner. Wir starten unseren Dienst tatsächlich auch oft auf der Straße, nicht immer, aber oft tun wir das schon. Und wenn ich dann an meinen Arbeitstag denke oder an das, was bevorstehende Termine sind und so weiter, dann ist mein Kopf nicht so frei, wie es sein sollte. Deswegen würde ich sagen, idealerweise ist mein Kopf so frei wie möglich für den Tag, der kommt. Man weiß ja nie, was einen erwartet.
Die zweite Frage. Das wichtigste Werkzeug für meine Arbeit, das man für kein Geld der Welt kaufen kann, ist?
Meine Ohren. Also Thema Zuhören. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr großer Bestandteil unserer Arbeit. Und manchmal fühlt es sich tatsächlich auch so an, als ob wir zuhören und gar nichts weiter von uns erwartet wird. Und das ist manchmal schwierig zum Aushalten, aber mit Zuhören fängt es eigentlich immer an.
Und der letzte Halbsatz, ein Vorurteil über obdachlose Menschen, das mich wirklich wütend macht, ist?
Es gibt viele, die mich alle wütend machen. Ein Beispiel ist, dass obdachlose Menschen selbst schuld sind an ihrer Situation.
So viel zum Warm-up. Jetzt lass uns direkt einsteigen. Lisa, unser Staffelthema, wie du schon gesagt hast, ist das Zuhören. Du arbeitest für die Teestube Komm, eine zentrale Anlaufstelle für wohnungslose Menschen in München. Aber du wartest nicht hinter einem Schreibtisch in der Regel, sondern du gehst als Streetworkerin direkt zu den Menschen. Bevor wir aber darüber sprechen, wie du das machst, muss ich dich etwas fragen. Und zwar, wie kommt man überhaupt darauf, Streetworkerin zu werden? Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der als Kind gesagt hat, ach, mein Berufswunsch ist Streetworkerin. Was war dein Weg dorthin?
Also ich kann natürlich jetzt nur von meinem Weg erzählen. Ich wusste nach dem Abitur damals, und ich weiß nicht warum, aber ich wollte Streetworkerin werden. Ich hatte das mal wahrscheinlich irgendwie im Fernsehen gesehen und fand das total toll. Und dann bin ich zur Berufsberatung gegangen in der Agentur für Arbeit. Ich weiß nicht, ob sowas immer noch gibt. Das gab es halt damals für Abiturienten und Abiturientinnen. Und habe das halt dem Menschen, der da vor mir saß, erzählt. Und der hat dann gleich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, keine Chance, du bist viel zu klein, zu zierlich. Das ist nichts für Menschen wie dich. Okay, dann habe ich halt mal angefangen, Pädagogik zu studieren, weil ich mir dachte, mei, das ist ein schwammiges Studium, da kann man alles und nichts machen danach. Und bin dann auch nicht in der Streetwork gelandet zunächst, sondern in der Jugendhilfe jahrelang, dann in der Suchthilfe, dann wieder in der Jugendhilfe. Und dann habe ich die Stellenanzeige in der Teestube Komm gesehen, Streetworkerin. Und dann dachte ich mir, Mensch, da war doch mal was vor vielen, vielen Jahren und habe mich beworben. Und so bin ich jetzt letztendlich doch noch zur Streetwork gekommen und es ist wirklich ein Traumjob.
Wenn man diesen Weg gewählt hat und plötzlich draußen steht, wie baut man eigentlich Vertrauen auf, wenn man jemanden an seinem Schlafplatz auf der Straße zum Beispiel anspricht?
Also Vertrauen aufbauen ist schwierig natürlich, weil wir dringen ja trotzdem, sage ich mal, in die Privatsphäre der Menschen ein. Es gibt zwar auf der Straße sowas nicht wie Datenschutz oder so, also ein Gespräch auf der Straße ist immer schwieriger unter erschwerten Bedingungen, würde ich mal sagen, im Vergleich jetzt zu einem Büro, wo ich die Fenster und die Türen schließen kann. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, Vertrauen aufbauen funktioniert am besten, dadurch den Menschen den Raum zu geben, den sie brauchen. Also wir werden oft auch direkt weggeschickt, auch manchmal vehement. Dann wird uns noch hinterhergebrüllt. Das ist in Ordnung. Also wir gehen dann auch. Wir bleiben dann nicht stehen und versuchen, unser Hilfsangebot zu unterbreiten, sondern wir gehen dann auch erstmal wieder. Wir kommen aber wieder und ich glaube, das Vertrauen entsteht letztendlich oft dann, dadurch, dass wir eben zur Verfügung stehen und dass wir uns nicht so leicht auch verjagen lassen. Also das macht nicht jeder, aber manche Menschen machen das ja schon auch als Schutzmechanismus. Wenn ich die Menschen anschreie und wegschicke oder nicht mit ihnen rede, dann gehen die halt. Wir kommen halt wieder. Wir akzeptieren auch, wenn uns jemand jahrelang anschreit. Das passiert auch. Manchmal ist es aber dann trotzdem so, dass auch nach ein paar Jahren plötzlich eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung entsteht, wo man dann was erreichen kann für den Menschen. Und also eigentlich ist es letztendlich, kurz zusammengefasst, in den Menschen die Zeit zu geben und den Raum.
Wenn dich jetzt jemand anschreit und sagt, hau ab, ich will nicht mit dir reden, wie gehst du persönlich auch damit um? Weil das ist ja doch irgendwo ein Angriff auch.
Ja, das stimmt und das kommt auch tatsächlich, hängt das von meiner persönlichen Tagesverfassung ab. Also manchmal macht es mir überhaupt gar nichts aus. Da kann ich das sehr gut abgrenzen von meiner Person. Manchmal geht es mir schon nach. Also wir werden auch teilweise bedroht. Das ist schon was, also es hängt davon ab, wie ich gerade selber drauf bin. Aber letztendlich hilft natürlich die professionelle Grundhaltung und zu sagen, hey, das ist mein Job. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich ja nicht die Person Lisa, sondern ich bin halt die Streetworkerin und ich habe einen Auftrag und ich mache das Angebot. Und wenn die Person das nicht haben möchte und das halt nicht adäquat im Rahmen sozialer Konventionen ausdrückt, dann ist das auch in Ordnung. Das ist halt die Zielgruppe auch, mit der wir arbeiten. Also ist ganz klar, dass wir auch Menschen haben, die psychisch auffällig sind, die krank sind. Genau.
Euer Angebot ist ja im Prinzip extrem niedrigschwellig, basiert auch auf Freiwilligkeit. Also du zwingst niemanden dazu, dir zuzuhören oder mitzukommen in die Teestube. Wie ist es, jemanden trotzdem dann, oder wie versucht man dann trotzdem zuzuhören, wenn jemand die Hilfe vielleicht noch komplett ablehnt?
Also ich glaube, für mich war das Geheimnis oder der Schlüssel zum Erfolg, das ist aber schon etwas, so arbeite ich eigentlich schon sehr lange, nicht erst seit ich in der Streetwork arbeite. Zuhören ist ja im professionellen Rahmen, gerade wenn man im sozialen Bereich arbeitet und Menschen also beratend tätig ist, sage ich jetzt mal im großen Rahmen, dann ist ja Zuhören oft begleitet von so einem Hintergrundrattern im Kopf schon und man überlegt schon, welches Hilfsangebot wäre jetzt passend, adäquat für diesen Menschen und man möchte schnell einhaken und möchte halt dann sagen, hier, es gibt das, nimm doch mal das an. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, also zuhören und sich zwingen, nicht direkt was zu sagen. Und wenn es geht, das funktioniert natürlich nicht immer, aber halt sich auch wirklich einzulassen auf das, was der Mensch sagt. Und nicht direkt im Kopf zu haben, die Schublade mache ich jetzt auf und dieses Wohnheim ist passend für dich oder dieses Hilfsangebot. Und das ist schwierig, aber das ist eigentlich das, was für mich am besten hilft.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es ist, wenn du weggeschickt wirst. Aber jetzt sprechen wir mal darüber, wie es ist, wenn du nicht weggeschickt wirst. Also, gab es für dich so einen überraschenden Moment, in dem sich plötzlich jemand geöffnet hat, bei dem du zum Beispiel auch gar nicht damit gerechnet hast?
Also viele tatsächlich. Wenn der Mensch mir irgendwie 5-mal eine Stunde lang von seiner Jugend erzählen möchte, von einer Geschichte, die er erlebt hat, dann ist das wertvoll für ihn und für ihn hilfreich. Und oft ist es tatsächlich so, dass auch solche Gespräche, also Menschen, mit denen wir oft im Kontakt sind, die uns oft ähnliche Dinge erzählen, die jetzt, sag ich mal, mit dem Thema Unterbringung nichts zu tun haben oder Hilfsangebot, dass die dann plötzlich auch so von selbst auf dieses Thema kommen. Und dass man dann auch irgendwie wieder seinen Auftrag, sag ich mal, erfüllen kann und dann helfen kann. Genau, dass die Menschen einfach in eine bessere Situation kommen.
Ja, jetzt geht es bei uns im Podcast auch viel darum, den Leuten, die zuhören, was mitzugeben. Und was ich viel bei mir auch selbst schon erlebt habe, wir sind uns ganz oft unsicher, wenn wir obdachlose Menschen sehen. Wegschauen, Geld geben, ansprechen. Wie können wir als ganz normale Passanten im Alltag besser zuhören oder zumindest ja, respektvoller mit der Situation umgehen?
Also ich glaube, dass es grundsätzlich, also ich kenne das als Privatperson auch, dass ich nicht hinschaue, weil ich mir denke, ich muss jetzt von A nach B oder weiß ja gar nicht, ob die Person möchte, dass ich sie anspreche. Ich kenne auch diesen Impuls, dass man, also von vor meiner Tätigkeit, sage ich mal als Streetworkerin vor allem, dass man irgendwas geben möchte, ja, Essen, Geld, eine Decke. Was ich sagen würde, was immer total gut ist, wenn man es, ich sag mal, den Fachstellen meldet, also zum Beispiel jetzt der Teestube, uns, also was man immer machen kann, ist, sich an uns zu wenden. Wenn man eine obdachlose Person gesehen hat, sieht, die vielleicht auch in einem vermeintlich nicht guten Zustand ist, gesundheitlichen, weil unser Job ist es ja dann auch, dorthin zu schauen und mit den Menschen zu sprechen und in Kontakt zu treten. Und ich würde auch sagen, wenn man gerne mit Menschen in Kontakt treten möchte, die eben auf der Straße sitzen oder auf der Straße schlafen, dann sollte man das auf jeden Fall tun, aber auch akzeptieren, wenn sie einen weiterschicken. Weil es ist ja jetzt, ich meine, wir gehen halt in unser Haus, in unsere Wohnung und machen die Türe zu. Ja, Menschen, die auf der Straße sind, die können das nicht. Und dann ist es umso wichtiger, meiner Meinung nach, dass man solche Signale auch akzeptiert. Und dann, wenn jemand nicht mit mir spricht, dann möchte er das offensichtlich jetzt in dem Moment nicht.
Lisa, du hörst dir jeden Tag Geschichten von Abstürzen an, von Sucht, von Traumata, von Verzweiflung. Wie schaffst du es, diese schweren Schicksale nach Feierabend nicht mit nach Hause zu nehmen?
Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde und die ich sehr schwer beantworten kann, weil ich glaube, dass das was mit der Grundhaltung auch zu tun hat, also mit der Grundeinstellung, dass ich eben nicht jetzt als Privatperson eben im Kontakt mit den Menschen bin, wenn ich als Streetworkerin unterwegs bin, sondern eben als Streetworkerin. Es beschäftigt mich auch zu 100%, solange ich in der Arbeit bin. Es beschäftigt mich natürlich auch bei dem einen oder anderen Fall danach. Also da brauche ich jetzt nicht irgendwie das beschönigen. Aber ich glaube schon, es ist wichtig, dass man sich das eben von der Haltung her klar hat. Und dazu gehören eben dann auch bestimmte Grenzen. Also die Menschen, mit denen wir arbeiten, die haben bestimmte Grenzen, die wahren wir. Aber ich habe auch bestimmte Grenzen. Also es finden schon immer mal wieder dann auch so Grenzüberschreitungen statt. Die muss ich halt dann selber auch setzen und meine Grenzen klar machen.
Du hast es jetzt eigentlich eh schon mehr oder weniger angesprochen. Du hast ganz, ganz viele Begegnungen gehabt, die nachhallen. Gibt es eine Geschichte oder einen Menschen, der dir wirklich besonders im Gedächtnis geblieben ist, weil das Zuhören für diesen Menschen auch einen echten Wendepunkt vielleicht markiert hat?
Ja, also es gibt eine Person, die in einem sehr, sehr schlechten körperlichen Zustand auf der Straße war. Letztes Jahr im Sommer oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall Sommer, es war knalleheiß. Der Mensch saß an einem ungeschützten, also witterungsungeschützten Platz in der prallen Sonne oder im Regen und war auch gesundheitlich in einem sehr schlechten Zustand. Also hätte eigentlich ein Krankenhaus gemusst, hat sich aber geweigert, von uns jegliche Hilfe anzunehmen. Also sprich, wir durften weder einen Krankenwagen rufen, noch mit ihm irgendwie erstmal Leistungen beantragen. Also er hatte auch nicht kein Geld, kein Versicherungsschutz. Und das heißt, alles, was uns geblieben ist, war eigentlich zuhören. Wir sind natürlich regelmäßig vorbei, wöchentlich, manchmal sogar zweimal die Woche, kam darauf an, wie das Wetter war, weil wir natürlich auch schauen wollten, wie verändert sich sein Zustand. Wenn wir merken oder wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist eine medizinische Notlage da, dann rufen wir auch gegen den Willen den Krankenwagen, um das eben einschätzen zu können, weil wir regelmäßig, der hat auch immer viel mit uns geredet, das war nicht das Problem, es war ein ganz sympathischer Mensch, der aber immer, wenn es dann darum ging, Mensch, jetzt... Das ist nicht gut, wie du hier sitzt. Nein, und das, was er wollte, das konnten wir ihm nicht geben, sagen wir es mal so. Und irgendwann habe ich dann mal, das war vor meinem Urlaub, kurz vor meinem Urlaub, habe ich dann mal auch einen Vorstoß noch gewagt, weil ich wusste, ich bin dann 2 Wochen weg und habe gesagt, ich fände es wirklich gut, wenn du ins Krankenhaus gehst. Da war dann schon so ein bisschen eine Beziehung auch da. Wir waren ja schon monatelang da gewesen. Und das hat dazu geführt, dass er sehr erbost war und mich auch weggeschickt hat und mich auch hinterher gebrüllt hat. Und es war eigentlich sehr deprimierend dann. Ich habe aber dann erfahren, als ich aus dem Urlaub zurückkam, dass der Mensch sich direkt am selben Tag noch selber einen Krankenwagen gerufen hat. Ob das jetzt mit unserem Gespräch zusammenhing, sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall etwas Gutes passiert. Er ist in Krankenhausbehandlung gewesen und hat sich dann tatsächlich auch von der Behandlung raus, wir haben ihm damals ein Handy besorgt auf der Straße, bei mir gemeldet nochmal und hat sich eben, hat mir gesagt, wo er ist, dass es ihm besser geht, dass er froh ist, dass er jetzt eben wiederhergestellt ist und dass er jetzt auch eben nicht zurück auf die Straße möchte und ein Angebot habe. und dass ich aber respektieren soll. Er möchte nicht, dass ich mich jetzt melde. Er möchte jetzt erst mal schauen, dass er klarkommt. Wir haben ihn seitdem nie wieder auf der Straße angetroffen, was mich hoffen lässt, dass er es wirklich geschafft hat.
Also das klingt nach einem richtigen Erfolgserlebnis. Das ist ja auch schön, dass man das auch hat. Du hast jetzt viel erzählt, dass du weggeschickt wirst und dass es teilweise auch deprimierend ist. Und dann, aber ganz ehrlich, woher nimmst du denn dann die Kraft, am nächsten Morgen trotzdem wieder rauszugehen, wenn du ein blödes Erlebnis am Tag davor hattest?
Genau, also ich würde sagen, es ist ja nicht alles schlecht. Also wenn mich jetzt jemand wegschickt und mir hinterher brüllt, dann ist an diesem Tag ja auch noch was anderes passiert. Also in der Regel überwiegen für mich die positiven Kontakte. Und das ist ja das, worauf ich mich auch freue. Also auch für mich persönlich. Es ist ja nicht nur der Job, den ich mache und dass ich den Menschen irgendwie helfen will, sondern die geben ja auch mir was. Also dieses Zuhören, diese Lebensgeschichten, die man erzählt bekommt, dass die Menschen sich entscheiden, auch etwas zu teilen, etwas Persönliches, etwas Emotionales, etwas Belastendes. Das ist, finde ich, ein Geschenk. Und da freue ich mich drauf, das nehme ich gerne an und deswegen gibt es, also habe ich bisher zumindest, toi toi toi, ich kenne das nicht, dass ich mir denke, oh, vielleicht werde ich heute wieder angeschrien, ich habe eigentlich keine Lust, weil es immer auch diese anderen Momente gibt.
Lass uns noch ein bisschen, wir sind ja ein kirchlicher Podcast, auch ein bisschen über Glaube und Religion sprechen. Die Teestube Komm gehört ja zum evangelischen Hilfswerk. Spielt Glaube oder Religion bei deinen Gesprächen auf der Straße eigentlich eine Rolle oder geht es da um was ganz was anderes?
Glaube und Religion spielt tatsächlich eine Rolle. Und ich sage jetzt mal nach meinem Empfinden, je mehr man ums nackte Überleben kämpft, desto weniger ist das in den Gesprächen Thema. Ob es jetzt für den Menschen selber in dem Moment trotzdem ein großes Thema ist, das sei mal dahingestellt. Aber wenn es jetzt jemandem richtig schlecht geht, wenn jemand richtig Hunger hat, Schmerzen hat, dann geht es natürlich häufig in den Gesprächen mit uns um die Befriedigung dieser Grundbedürfnisse, also dass es jemandem wieder besser geht. Meine Erfahrung ist aber, wenn die Menschen sowohl im Tagesaufenthalt als auch auf der Straße einigermaßen versorgt sind und nicht akut irgendwie es denen schlecht geht, dann geht es schon auch häufig um Religion oder Glaube.
Und das ist wahrscheinlich dann auch konfessions- oder religionsübergreifend.
Absolut. Ja. Also wir haben auch viele Menschen auf der Straße, die so aus Südosteuropa kommen. Genau, es sind verschiedene Religionszugehörigkeiten. Und Menschen teilen auch also immer mal wieder ihre, ich sag mal, Überzeugungen, ihre religiösen Überzeugungen auch oder wie sie eben aufgewachsen sind, an was sie glauben, was ihnen auch wichtig ist im Alltag mit uns. Und das finde ich auch immer sehr spannend, weil es ja eben dann, es ist ja nicht nur der christliche Glaube, es sind auch andere, wie viel dann doch letztendlich ja übereinstimmt. Also
ja. Lisa, wir haben jetzt ganz viel über die harten Realitäten der Straße und auch die Kraft der Aufmerksamkeit gesprochen. Lass uns das Thema jetzt zum Schluss, das machen wir immer hier bei uns im Podcast, nochmal ganz konkret ins Hier holen. Was ist dein wichtigster Rat an uns alle, wie wir im Alltag achtsamer werden können? Für die Menschen am Rand der Gesellschaft, aber vielleicht auch für die Menschen direkt in unserem Umfeld.
Also ich würde sagen, der wichtigste Rat wäre, also erstmal ganz pragmatisch, wenn man ohne Handy und Kopfhörer durch die Welt geht, also das mache ich ja auch, wenn ich auf die Arbeit gehe oder nach Hause fahre, aber dann nimmt man die Umgebung nicht mehr so wahr. Also was immer sehr hilfreich ist, wenn man es mal wieder schafft, ohne jegliche technischen Geräte unterwegs zu sein und vielleicht auch ohne Zeitdruck. Wenn ich jetzt dringend von A nach B muss, dann nehme ich auch nicht so viel wahr, wie wenn ich mir Zeit für einen Spaziergang nehme. Wenn ich das schaffe, ich schaffe mir einen Zeitraum für den Spaziergang, ich nehme nichts mit, ich schaue einfach mal nach links und rechts, dann habe ich, glaube ich, schon eine gute Grundlage geschaffen, um auch die Umwelt wahrzunehmen und die Menschen, die um mich herum sind.
Schöner Impuls zum Schluss. Lisa Hillenbrand, ich danke dir wirklich für deine Zeit, für die Einblicke in deine so wichtige Arbeit und vor allem danke fürs Erzählen und ein bisschen Zuhören heute.
Dankeschön auch, sehr gerne.
Das war unser Ausflug in die laute, aber oft überhörte Realität der Großstadt. In der nächsten Folge von Himmel und Hier drehen wir den Spieß noch einmal komplett um. Wir verlassen den Asphalt und begeben uns in den digitalen Raum. Meine nächste Gästin ist Anna Bamberger, vielen von Ihnen vielleicht besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen Pfarrerin Anna.
Wir sprechen darüber, wie Seelsorge und echtes Zuhören eigentlich funktionieren, wenn man sich gar nicht gegenüber sitzt, sondern über Bildschirme, Kommentarspalten und Direktnachrichten kommuniziert. Kann man im Internet überhaupt richtig zuhören? Die Antwort gibt es beim nächsten Mal. Klicken Sie am besten direkt auf Abonnieren, dann verpassen Sie die Folge nicht. Machen Sie es gut und bis bald.